Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noller Mikrofon. Guten Morgen. Wozu andere Länder Wochen oder gar Monate brauchen, geht in Großbritannien in wenigen Stunden. Regierungswechsel erfolgen im Vereinigten Königreich schon am Morgen nach der Wahl. In unserem Schwerpunkt zur heutigen Parlamentswahl in Großbritannien schauen wir auf diesen straffen Zeitplan und beleuchten ein Thema, das im Wahlkampf kaum eine Rolle gespielt hat und trotzdem zentral ist für die Zukunft des Landes, der Brexit. Außerdem in dieser Sendung ringen um mehr Macht und Einfluss, wie sich die Rechtsaußenparteien im Europaparlament organisieren. Die britischen Tories gelten als eine der erfolgreichsten Parteien der Welt. In den rund 200 Jahren seit ihrer Gründung haben sie fast zwei Drittel der Zeit regiert. Auch die aktuelle Regierung wird von den Konservativen gestellt. Doch damit dürfte es nun vorbei sein. Die seit Monaten ohnehin vorhandene Wechselstimmung im Land haben Skandale und Pannen der Tories im Wahlkampf noch einmal verstärkt. Die britischen Wählerinnen und Wähler werden den Konservativen heute aller Voraussicht nach eine vernichtende Niederlage beibringen. Von 365 auf unter 100 könnte die Zahl ihrer Mandate im Unterhaus wegbrechen. Nach 14 Jahren konservativer Herrschaft in London stehen alle Zeichen auf Machtwechsel. Und der geht dann traditionell im Falle des Falles in London innerhalb weniger Stunden über die Bühne. Morgen früh schon dürfte es soweit sein. Franziska Hoppen über anrollende Umzugswagen und Hektik in der Downing Street.
When the curtain falls, it's time to get off the stage. And that is what I propose to do.
Wenn der Vorhang fällt, ist es Zeit, von der Bühne zu gehen, sagte John Major 1997, der damals von Tony Blair abgelöst wurde. Schnell werden noch letzte Fotos gemacht, während im Hintergrund schon die Umzugswagen parken. Dann folgt eine Fahrt zum Buckingham-Palast, um offiziell beim Monarchen abzudanken, heute König Charles III. Der empfängt gleich im Anschluss den neuen Premier, also den Chef der Partei mit den meisten Stimmen, um ihn offiziell zum Premier zu ernennen. Dann geht die Fahrt zurück zur Downing Street, wo der oder die Neue vors Volk treten darf für einen ersten Eindruck im neuen Amt. Labour-Sieger Tony Blair nahm ein Bad in der fähnchenschwenkenden Menge. Margaret Thatcher zitierte 1979 Franz von Assisi.
Where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, may we bring truth. Where there is doubt, may we bring faith. And where there is despair, may we bring hope.
Harmonie statt Streit, Wahrheit statt Irrtum, Glauben statt Zweifel, Hoffnung statt Verzweiflung. Und während die neuen Premiers draußen geistreich sind, schmeißt das Hauspersonal drinnen schnell die Staubsauger an und macht klar Schiff, erzählt ein BBC-Reporter.
The civil servants stay, they're tidying up, they're flicking the hoover around and then they'll clap the new prime minister in all over again and the process starts very, very quickly.
Kaum geht ein Premier, wird der nächste schon wieder willkommen geheißen. Zeit zum Beine hochlegen hat der Neue dann aber nicht. Es folgt eine Einweisung ins Haus, wo der Premier die nächsten 5 Jahre nicht nur arbeiten, sondern auch leben wird. Und die Arbeit geht sofort los. Telefonate mit Staats- und Regierungschefs und das Kabinett muss ernannt werden. Das geht aber oft schnell, da die Opposition in Großbritannien ohnehin ein sogenanntes Schattenkabinett aufstellt, das theoretisch 1:1 Regierungskabinett werden kann. Weil das Wahlsystem große Parteien bevorzugt, die oft deutliche Mehrheiten im Unterhaus einholen, sind Koalitionsverhandlungen nur selten notwendig. Das letzte Mal 2010. Der Regierungswechsel ist also ein fliegender und das Land nur wenige Minuten ohne Premier, während sich beide beim König die Klinke in die Hand geben. Bleibt noch Premier Rishi Sunak nur zu wünschen, dass es am Freitag nicht aus Kübeln schüttet und ihm auf den letzten Metern kein Fauxpas passiert. David Cameron war damals übel genommen worden, dass er das Amt anscheinend zu gut gelaunt verließ, nachdem er den Brexit zu verantworten hatte. Als er ein letztes Mal in der 10 Downing Street verschwand, summte er vor sich hin.
Du, 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 du. Right.
Die Tradition der fliegenden Regierungswechsel, der Beitrag aus London, war das von Franziska Hoppen. Rishi Sunak muss wohl gehen und Labour-Chef Keir Starmer wird kommen. So prognostizieren es die Meinungsforschungsinstitute seit Wochen und Monaten. Von Starmer erhoffen sich die Wähler vor allem eine Weichenstellung in Richtung bessere wirtschaftliche Entwicklung. Ob Labour diese Erwartungen allerdings erfüllen kann, dürfte auch davon abhängen, ob die neue Regierung die Folgen des Brexits besser in den Griff bekommt als die alte. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem Journalisten Andreas Wolf, der für die BBC aus Schottland berichtet. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Herr Wolf, das Thema Brexit habe im Wahlkampf keine Rolle gespielt, hören wir allenthalben. Gilt das auch für den Wahlkampf in Schottland? In diesem Landesteil ist Verbundenheit mit der Europäischen Union ja sozusagen traditionell besonders groß und der Brexit besonders umstritten gewesen in der Vergangenheit.
Ja, das stimmt, Herr Noll. Die schottische Nationalpartei SNP, die ja hier in Schottland die Regierung stellt, wenn auch eine Minderheitenregierung, ist wohl die einzige größere Partei in Großbritannien überhaupt, die das Thema noch anspricht. Der Regierungschef John Swinney hat erst kürzlich in einem Interview wieder gesagt, dass der Brexit Schottland Schaden zugefügt hat und dass seine Partei deshalb einen Austritt aus dem Vereinigten Königreich und einen Wiedereintritt in die EU anstrebt, wenn das auch momentan politisch in weiter Ferne scheint. Die SNP ist da ganz allein auf weiter Flur. Selbst die Liberaldemokraten, die ja auch in England und Wales damals für den Verbleib in der EU geworben hatten, als einzige Partei wirklich geschlossen, denn sowohl die Konservativen als auch Labour waren ja gespalten, selbst die Liberalen hört man zu dem Thema nicht mehr wirklich.
Und ist das für die Schotten, für die Wählerinnen und Wähler wichtig aus Ihrer Sicht? Spielt das eine große Rolle für die Wahlentscheidung?
Ja, also es gibt Anzeichen dafür, dass Leute hier in Schottland sich wirklich dafür, also wirklich den Brexit für nicht gut befinden. Ich habe zum Beispiel gerade vor kurzem mit einer Lokalpolitikerin im Ruhestand gesprochen hier, die mir gesagt hat, Brexit war der größte Fehler, den wir je gemacht haben. Sie verwies dabei auf den Wegfall der Arbeitskräfte aus der EU und dass diese jetzt im Gesundheitssystem dem NHS fehlten. Da kann man noch die Pflege und Hotels und Gaststätten hinzufügen. Von der Gegenseite wird dann immer wieder darauf verwiesen, dass es doch Visas gäbe, aber die kosten richtig viel Geld und das ist in den genannten Branchen nur begrenzt vorhanden und manche dieser Visas erlauben auch keinen Familiennachzug, sind also nicht wirklich attraktiv. So ja, also in Teilen der Bevölkerung zumindest ist der Brexit wird er als nicht sehr gut befunden.
Zentrales Thema in diesem Wahlkampf war die schwächelnde Wirtschaft im Vereinigten Königreich. Großbritannien braucht dringend mehr Wachstum. Der Brexit gilt unter Fachleuten als eine Ursache für diese Wachstumsschwäche im Land. Wird denn diese Analyse mittlerweile auch in der Bevölkerung so geteilt?
Ja, also ich glaube schon, dass die Auswirkungen des Brexits, wie ich eben gerade sagte, der Mangel an Arbeitskräften, diese Auswirkungen werden von Teilen der Bevölkerung zumindest wahrgenommen und als schlecht befunden. Und von daher sieht man das in Teilen auch zum Beispiel, dass britische Musiker jetzt nicht mehr ohne weiteres in Europa spielen können. Aber ansonsten ist es natürlich so, dass der Brexit gefolgt wurde kurz danach von der Covid-Pandemie und auch von dem Einmarsch Russlands in der Ukraine. Und insofern haben damit die Brexit-Befürworter hier sozusagen eine gewisse Auszeit bekommen, als dass man jetzt die wirtschaftliche Schwäche oder die wirtschaftlichen Probleme nicht mehr alleine auf den Brexit zurückführen kann, sondern dass da eben auch noch andere Ursachen eine Rolle mit reinspielen. Und deshalb ist es nicht mehr ganz so klar erkennbar.
Im Wahlprogramm der vermutlich neuen Regierungspartei Labour taucht das Thema Brexit nur ein einziges Mal auf und dann auch noch sehr weit hinten. Lässt sich das taktisch erklären, weil der Brexit für Politstrategen ein Verliererthema ist? Oder setzt auch ein Premier Starmer auf den Status quo?
Also meine Vermutung, Herr Noll, ist, dass das damit zu erklären ist, dass das Thema damals, 2016, eben auch die Labour-Partei tief gespalten hatte. In 2019, bei der letzten Unterhauswahl, haben ja die Konservativen viele der vormals sicheren Labour-Sitze in den Midlands und in Nordengland erobert, die sogenannte Red Wall, die Rote Mauer. Dort waren sehr viele Leute für den Brexit, anders als zum Beispiel im von Labour regierten London. Ich könnte mir vorstellen, dass man sich überlegt hat, dass man mit einem zu EU-freundlichen Standpunkt dort mehr Schaden anrichten kann, als man woanders damit vielleicht gewinnen könnte.
Make Brexit Work, bessere Beziehungen zu den EU-Partnern, so lautet das Versprechen von Labour für die kommenden Jahre. Herr Wolf, warum ist das Thema Rückkehr in den Binnenmarkt oder zumindest Teilnahme an einer Zollunion trotz der Probleme, die man mit dem Brexit hat, tabu für die Partei?
Ja, ich glaube aus dem gleichen Grund, wie gesagt, dass die Labour-Partei ja auch sehr gespalten war über die Frage des Brexits. Die meisten haben ja wohl auch eher aus dem Bauch heraus für den Brexit gestimmt. Es war eben mehr eine Frage der Identität als eine Frage der wirtschaftlichen Zukunft. Gerade die älteren Generationen, die noch im britischen Empire aufgewachsen sind, haben ja für den Brexit gestimmt. Labour ist heute kurz davor, Geschichte zu machen und eine Supermehrheit zu bekommen. Man spricht hier von einer Mehrheit von möglicherweise über 200 Sitzen, die sie mehr haben könnten als die Konservativen. Den Wahlkampf basieren sie alleine darauf, dass sie sagen, wir sind vernünftig, wir sind nicht so chaotisch wie Boris Johnson, einer der vorangehenden Premierminister. Und Boris Johnson mit seinen Lockdown-Partys, nicht? Und Liz Truss, die Nachfolgerin, deren Wirtschaftspolitik in wenigen Tagen das Pfund abstürzen und Hauskreditraten nach oben schießen sahen. Sie war ja nur 50 Tage im Amt und wurde als Gag im Internet von einem Salatkopf überlebt. Das alles ist für viele wahrscheinlich sehr viel fassbarer und Labour verprellt damit nicht jene, die den Brexit immer noch gut finden.
Nun ist der Wahlkampf das eine, die Regierungspolitik, der Regierungsalltag dann etwas ganz anderes. Gehen Sie davon aus, dass trotz dieser Wahlkampfposition sich da am Ende in den kommenden Jahren eine Entwicklung abzeichnet, dass eine neue Labour-Regierung doch tatsächlich viel stärker in Richtung Brüssel tendiert, als das bislang sichtbar ist?
Ja, das bleibt zu sehen. Also im Moment, wie Sie ja schon gesagt haben, ist es nur so, dass man sagt, man will ein etwas freundlicheres Verhältnis haben zur Europäischen Union. Aber im Moment ist es jedenfalls nicht so erkennbar, dass man dort irgendwie eine engere Integration mit der Europäischen Union anstrebt. Da müsste sich auch in der Bevölkerung, glaube ich, dann vor allen Dingen in England und Wales noch einiges bewegen.
Und Blick in die Glaskugel noch kurz am Ende. Wie lange wird das Thema Brexit die Briten noch beschäftigen? Ist das ein Thema für die kommenden Jahre oder Jahrzehnte oder ist es irgendwann dann auch abgeräumt?
Ich glaube, es ist irgendwann dann auch abgeräumt, es sei denn, die Schotten schaffen es, nochmal ein Unabhängigkeitsreferendum auf die Tagesordnung gesetzt zu bekommen, was im Moment nicht so aussieht. Also das Gefühl in Schottland ist, dass das Thema hier also eigentlich erstmal auf absehbare Zeit vom Tisch ist. Man wird sehen müssen, was passiert, wenn sich in Nordirland was bewegt. Da scheinen sich die Mehrheiten ja auch zu bewegen und man ist dort in Teilen zumindest eben für eine Wiedervereinigung mit der Republik Irland. Dieser Teil wächst und wenn sich da was bewegen würde, könnte sich auch in Schottland was in Richtung Unabhängigkeit bewegen, ist meine Vermutung. Und das könnte dann dazu führen, dass zumindest Teile des Vereinigten Königreiches irgendwann wieder in die Europäische Union eintreten.
Einschätzungen waren das des Journalisten Andreas Wolf. Er berichtet für die BBC aus Schottland. Besten Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Vielen Dank, Herr Noll.
Mitte Juli, gut einen Monat nach der Europawahl, treffen sich die EU-Abgeordneten zum ersten Mal in Straßburg zur konstituierenden Sitzung. Vor diesem Termin müssen sich die Gewählten in Fraktionen organisieren, was auf europäischer Ebene mit Dutzenden ganz unterschiedlich ausgerichteten Parteien deutlich komplizierter ist als in den Nationalstaaten. Am heutigen Donnerstag läuft dazu eine wichtige Frist ab. Vor allem auf der extrem rechten Seite des politischen Spektrums geht der Machtpoker aber trotzdem weiter. Zu den bislang zwei Fraktionen mit den Abkürzungen ID und EKR könnte noch eine dritte Fraktion hinzustoßen, die sogenannten Patrioten für Europa. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán treibt diesen neuen Zusammenschluss maßgeblich voran, wie Deutschlandfunk Brüssel-Korrespondentin Caroline Born berichtet.
Er verspricht, dass sich etwas ändert. Viktor Orbán hat dafür das neue Bündnis Patrioten für Europa gegründet. Denn, so der Chef der ungarischen Partei Fidesz, was die Europäer von den Brüsseler Eliten bekommen würden, sagt der ungarische Ministerpräsident am vergangenen Sonntag in Wien, sei Krieg, Migration und Stagnation. Mit dem Rechtsaußenzusammenschluss will Orbán die stärkste rechte Fraktion im EU-Parlament werden. Mit dabei sind, wie Orbán, zwei Gewinner in ihren Ländern bei der Europawahl. Die Partei ANO aus Tschechien vom früheren Ministerpräsidenten Andrej Babiš, die bis vor kurzem noch zur liberalen Fraktion im EU-Parlament gehörte, und die österreichische FPÖ, deren Parteichef Herbert Kickl hofft auf weitere Mitstreiter.
Diese Allianz soll gleichsam eine Trägerrakete darstellen und andere Parteien auf europäischer Ebene mit an Bord nehmen, um dann gemeinsam mit vereinten Kräften Europa wieder eine gute Zukunft zu geben.
Die erforderliche Mindestanzahl an Abgeordneten hätte die Rechtsaußenfraktion bereits. Allerdings müssen diese aus mindestens 7 verschiedenen Ländern kommen. Interesse bekundet hat unter anderem die portugiesische Partei Chega. In Brüssel wird wild spekuliert, wer sich noch anschließen könnte. Die Partei Smer vom slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico, deren Mitgliedschaft bei den Sozialdemokraten suspendiert ist, daneben die Lega aus Italien von Matteo Salvini oder Marine Le Pens Rassemblement National. Beide sind momentan Mitglied der Fraktion Identität und Demokratie, kurz ID, ein Zusammenschluss von rechtspopulistischen bis rechtsextremen Kräften. Die ID-Fraktion hat ihre für den gestrigen Mittwoch angesetzte konstituierende Sitzung verschoben auf die Zeit nach der Wahl in Frankreich. Eigentlich sollte die Bildung der Fraktionen bis zum heutigen Donnerstag abgeschlossen sein. Darauf haben sich die Fraktionsspitzen geeinigt. Zwar sind Neugründungen und Wechsel noch möglich, doch auf Grundlage der Stärke der Fraktion nach Ablauf der Frist sollen die Posten im EU-Parlament verteilt werden, zum Beispiel die Anzahl der Vizepräsidenten des Parlaments und der Ausschussvorsitzenden. In der vergangenen Legislatur war die ID-Fraktion dabei allerdings gar nicht zum Zug gekommen, weil die anderen Fraktionen eine Brandmauer um sie gezogen hatten. In Brüssel spricht man vom Cordon sanitaire. Gut möglich, dass die ID auch diesmal außen vor bleibt. Anders die EKR-Fraktion, die vor allem aus nationalkonservativen Parteien besteht, die bei der Postenvergabe nicht ausgeschlossen waren. Die meisten Abgeordneten von ihr stammen aus Italien und Polen, von den Fratelli d'Italia Giorgia Melonis und der polnischen Oppositionspartei PiS. Die EKR hat sich verspätet konstituiert. Es soll Streit gegeben haben, weil die PiS die Nähe zu Orbán gesucht haben soll. Durch neue Mitglieder und Gewinne bei der Wahl ist die EKR zur drittstärksten Fraktion aufgestiegen, noch vor den Liberalen. Alleine bleiben wird wohl die AfD. Sich Orbáns Fraktion anzuschließen, hat AfD-Chefin Alice Weidel gegenüber der dpa ausgeschlossen, vorerst zumindest. Nach dem Rauswurf aus der ID-Fraktion zählen die AfD-Abgeordneten zur Gruppe der Fraktionslosen. Diese Abgeordneten sind deutlich weniger sichtbar, weil sie bei der Postenvergabe leer ausgehen und ihnen deutlich weniger Redezeit im EU-Parlament zusteht. Und die Parteien bekommen weniger Geld. Auch die linke Seite des Parlaments ist in Bewegung, zumindest ein wenig.
We are for now 39 members.
Die am weitesten links stehende Fraktion The Left besteht nun aus 39 Mitgliedern, so Martin Schirdewan von der deutschen Partei Die Linke. Hinzu kommen könnten noch 8 weitere Abgeordnete, nämlich die der Fünf-Sterne-Bewegung aus Italien vom ehemaligen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte. Die Fraktion will darüber am heutigen Donnerstag entscheiden. In der Vergangenheit hatte die Fünf-Sterne-Bewegung versucht, sich der Fraktion der Grünen anzuschließen. Erfolglos. Nach der Wahl galt die Fünf-Sterne-Bewegung als potenzieller Partner für das Bündnis Sarah Wagenknecht, kurz BSW. Danach gefragt, gibt sich der Fraktionsvorsitzende der Linken, Schirdewan, unbeeindruckt.
Actually, I don't really care about BSW, so it's up to them to do whatever they want here in the European Parliament.
Was das BSW im EU-Parlament mache, sei ihm egal, so der linken Politiker. Das BSW, das aus dem Stand mit 6 Abgeordneten ins EU-Parlament eingezogen ist, hat keine Fraktion gefunden, aber seitdem zwischenzeitlich sehr nahe gekommen, teilte das BSW mit. Und dass sich die BSW-Abgeordneten weiter um eine Fraktion bemühen wollen.
Meloni, Le Pen oder Orbán, im Europaparlament kämpfen die Nationalisten um Macht und mehr Einfluss auf die Brüsseler Institutionen. Deutschlandfunk-Korrespondentin Caroline Born über den aktuellen Stand der Verhandlungen. Bis hierhin am Mikrofon war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.